es einmal diesen Bergsteiger. Dieser Bergsteiger, der wollte eine ziemlich hohe, ziemlich schroffe Felswand erklimmen, alleine. Und das auch noch auf einer wirklich schweren Route. Also er hat sich sozusagen das Schwerste rausgesucht, was man machen konnte. Und nachdem er dann schon zweimal abgerutscht war und am Ende seiner Kräfte angekommen war, hing er dort auf halber Höhe in den Seilen. Und in seiner Not, wie er da so hing, erinnerte er sich an den Gott seiner Kindheit. Und ihm ist eingefallen, was ihm immer im Kindergottesdienst erzählt wurde, na, also in der Not, dann kannst du immer zu Gott rufen. Und das macht er. Er ruft nach Gott. Und er hört eine Stimme und sagte, und die sagte, ja, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Und er fleht Gott an, Gott, hilf mir! Ja klar, das kann ich machen, sagt Gott. Schneid das Seil durch und lass dich in meine Hände fallen. Kurz zögert der Bergsteiger, dann guckt er nach oben und ruft, ist noch jemand da oben? Ja, sollte ein Witz sein, aber eigentlich steckt er ja eine gewisse Tragik drin. Ne? Also da ist jemand in Not und schreit in seiner Verzweiflung zu Gott und Gott antwortet. Also sogar klar und unmissverständlich. Ne? So wie wir uns das ja oft so wünschen würden. Aber dem Bergsteiger, dem hilft das nichts. Er hat kein Vertrauen zu Gott oder nicht genug Vertrauen, wirklich das Seil zu kappen. Und vielleicht fragt man sich, wenn man so die Geschichte hört, Mensch, warum hörst du, also wenn Gott dir schon antwortet, so klar und verständlich, warum hörst du nicht einfach auf ihn? Warum glaubst du ihm nicht einfach? Ich möchte euch eine andere Begebenheit vorlesen, in der es unterm Strich ums Gleiche geht. Ich lese aus Markus 6, die Verse 1 bis 6. Nach der neuen Genfer Übersetzung, und dort steht: Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie: Woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Ich finde diese Begebenheit ja sehr spannend. Ist eine relativ bekannte Geschichte, die aber doch total viele Fragen aufwirft. Warum staunen die Leute über die Wunder von Jesus, wenn er ja doch dort gar keine tut? Wieso heißt es, dass er dort keine Wunder tun kann? Und warum steht da, dass er eine Kranke heilte, wenn er keine Wunder, also das, sind das keine Wunder? Was erzählt Jesus den Leuten eigentlich in der Synagoge? Warum wundert sich Jesus über den Unglauben der Leute, wenn er ja doch sowieso alles weiß? Und warum stößt er ausgerechnet in seiner Heimatstadt auf Ablehnung? Warum glauben ihm die Leute nicht? Tausende Menschen aus dem ganzen Land, aus dem benachbarten Ausland, kommen, um Jesus zu hören, kommen, um ihn zu erleben, kommen, um ihm zu folgen, sich von ihm gesund machen zu lassen. Stellt euch vor, Jesus käme hier zu uns in die Gemeinde. Wir würden doch nicht in Frage stellen, was er sagt. Das ist das, was Ilka vorhin sagte. Wäre es nicht einfacher, Jesus, wenn man den so sieht, dann an ihn zu glauben? Ich möchte eine kleine Reise machen nach Nazareth, um uns mal so reinzufühlen, wie das so in Nazareth abgelaufen sein könnte. Und natürlich will ich auch so ein paar Anstöße geben, darüber nachzudenken, wo wir uns so wiederfinden könnten in dieser Geschichte. Vielleicht kann man sich die Situation in Nazareth so vorstellen. Es war ein wirklich kleines Dörfchen, 500 Meter lang, 200 Einwohner so ungefähr, also wirklich winzig. Und wie ist das so in kleinen Dörfern? Also auf kleinen Dörfern ist das so, jeder kennt jeden und ja klar, jeder spricht auch über jeden. Ja, die Leute in Nazareth, die kennen Jesus von klein auf. Die kennen ihn als Nachbarsjungen oder als Sandkastenfreund. Die Alten aus dem Ort, die können sich noch daran erinnern, als sie miterlebt haben, wie Jesus laufen gelernt hat, wie er sich in der Nase gebohrt hat, vielleicht so Sachen, na, haben die vielleicht vor Augen. Und wenn ich mal wieder zu Hause bin, bei meinen Eltern, dann die Familie geht vorne, dann ist erst Besuch bei Oma und Abendessen mit den Eltern. Und wenn ich dann sage, ach, ich treffe mich nochmal hier mit ein paar ehemaligen Klassenkameraden, dann ist das immer noch so, und ich bin jetzt 33, dann ist das immer noch so, dass mein Vater auf die Uhr guckt und sagt, jetzt noch, willst du los? Das war übrigens bei seinen Eltern auch noch lange so. Und es ist ja so, als Kind seiner Eltern oder als Kind auch einer Gemeinschaft, so ganz kommt man nie raus aus dieser Rolle des Kindes. Also, man kennt sich. Ne? Die Leute wissen ja, das ist der Bub vom Schreiner Josef. Und Jesus, der war ja auch, nachdem er weggegangen ist, um sich im Jordan von Johannes taufen zu lassen und dann in der Wüste war und seine ersten Jünger gesucht hat, er war ja nicht jahrzehntelang weg, sodass man sagen könnte, boah, also ob wir den überhaupt wiedererkennen, der hat die Welt bereist, mal sehen, was der zu erzählen hat. So war es ja nicht gewesen, ne? Also dass er so eine immens lange Zeit weg gewesen wäre. Also wirklich jeder kannte ihn. Es war ein bisschen so, als hätte er quasi noch als Bauhandwerker nebenan gearbeitet vor ein paar Tagen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Leute wussten sehr wahrscheinlich ja auch um die Unregelmäßigkeiten in Jesus' Entstehungsgeschichte. Ja, also es könnte ja sehr gut sein, dass die Leute mitbekommen haben, dass Maria schwanger war, bevor sie so richtig mit Josef verheiratet war. Ja, und das war natürlich absolut schwierig. Und das heißt, dass dieser Jesus, ne, oder dieses, wie man so gemunkelt hat, dieses uneheliche Kind, bestenfalls einer von ihnen in der Dorfgemeinschaft war. Ja? Also bestenfalls einer von ihnen, aber auf keinen Fall irgendwie was Besseres. Ja, und das lässt mich vermuten, vielleicht hat er so eine gewisse Missgunst auch mitgeschwungen. Ja, da kommt Jesus auf einmal wieder daher mit tausenden Fans. Man erzählt sich alles Mögliche über ihn. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Leute in Nazareth längst gehört haben, was so alles um Jesus rum passiert, was man sich über ihn erzählt. Ja, weil er tut ja keine Wunder, also keine großen Wunder so in Nazareth. Aber die Leute wundern sich über die Wunder, die er tut. Also denke ich, die werden davon gehört haben. Ja, sein Ruf ist ihm vorausgeeilt. Und ja, da sind sie so ein bisschen vielleicht neidisch, missgünstig. Ja. In einer der Parallelstellen bei Lukas oder in Lukas 4, 22, da steht, sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott gegeben war. Das mussten sie zugeben. Denkt an Cristiano Ronaldo, Fußballspieler und für viele kein wirklicher Sympathieträger. Ja, und selbst wenn man den jetzt nicht mag, dann muss man ja schon zugeben, also Fußball spielen kann er ja irgendwie. Ja, und jetzt dieser Jesus aus der Nachbarschaft, den alle kennen, inklusive der Gerüchte, der kommt jetzt wieder zurück und sagt, übrigens, das habe ich euch mein ganzes Leben noch nicht gesagt, ich bin der Messias. Und dann kommt noch dazu, dass Jesus ja halt jetzt recht ärmlich, mittellos als Wanderprediger unterwegs war und dass er erzählt hat von Sanftmut, von Feindesliebe, von Dienen. Aber viele Juden, wahrscheinlich fast alle Juden, die werden einen machtvollen, einen unübersehbaren Messias erwartet haben. Und die werden auch oder haben auch erwartet, dass wenn der Messias kommt, es nicht mehr nötig sein wird, zu glauben. Weil man ihn ja dann so, man sieht ja, was passiert, ja, das Offensichtliche. Also tatsächlich diese Vorstellung, dann muss nicht mehr geglaubt werden. Aber Jesus, der reiht sich jetzt zwischen den Propheten ein, die ja genau das immer gefordert haben. Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Und da scheint es ja fast verständlich, dass die Leute ihm nicht glauben, dass sie ihn ablehnen. Ja, wobei ablehnen ja ganz nett gesagt ist. Lukas, der erzählt das ein bisschen genauer, diese Begebenheit. Also Leute, Jesus bringt die Leute in der Synagoge mit dem, was er da sagt, so sehr auf die Palme, dass sie ihn umbringen wollen. Die sind total aufgebracht, höchstwahrscheinlich äußerst irritiert von dem, was man sich da von Jesus erzählt, aber sie glauben ihm nicht. Und Jesus wundert sich über diesen Unglauben der Leute. Ja, sollte Jesus vielleicht so eine Art Heimspiel erwartet haben, ne, so ein Heimvorteil, und ist jetzt enttäuscht darüber, weil es nicht so gelaufen ist? Kurz am Rande, ich finde bei Markus immer so toll, dass er Jesus auch so mit seinen menschlichen Eigenschaften betont. Ein Beispiel ist, Jesus will sich mit seinen Jüngern zurückziehen und will einen Ruhetag machen und so ein bisschen reflektieren, was die alles so erlebt haben. Und da kommen die Menschen und er muss wieder den ganzen Tag predigen, heilen, Essen machen. Jesus hatte sich diesen Tag anders vorgestellt. Ja, sein Plan, den er sich gemacht hat, der hat für diesen Tag nicht so funktioniert. Jesus ist halt ja auch ganz Mensch, nicht nur ganz Gott. Aber das Wundern hier, dass er sich über den Unglauben der Leute wundert, das will mehr so eine Bestürzung ausdrücken. Eine Bestürzung, die man sich vielleicht so vorstellen kann, da schreibt einer eine Prüfung und weiß schon beim Abgeben, das war totaler Murks. Aber wenn das Ergebnis dann kommt, doch nochmal der große Schock dazu kommt. Ja, ungefähr so. Ja, man weiß eigentlich, das war nichts. Und wenn es dann schwarz auf weiß steht, dann ist es doch nochmal betreffend. Also so eine Bestürzung, die dieses Wundern hier ausdrückt. Und in diesem Zusammenhang steht ja jetzt auch bei Markus, dass er keine Wunder tun konnte. Und dass er keine Wunder tun konnte, heißt nicht, dass er nicht die Macht dazu gehabt hätte. Dieses, er konnte dort keine Wunder tun, ich kann es nicht tun, das ist eher mehr so im Sinne von, ich will es nicht tun, zu verstehen. Weil wenn Jesus Wunder tut, dann sind das immer, dann die Wunder sind immer Ausdruck seiner Liebe, seiner Zuwendung zu den Menschen. Und Wunder sind immer Ausdruck vom angebrochenen Reich Gottes. Und natürlich können Wunder Glauben stärken oder auch Glauben wecken, aber Jesus benutzt Wunder niemals, um seine Kritiker zu überzeugen. Ganz im Gegenteil, ja, als in Markus 8 die Pharisäer ein Wunder als Zeichen von ihm fordern, da sagt er, nee, mach ich nicht. Weil Jesus keinen Glauben aufdrängt. Also er setzt sich da nicht über eine abweisende Haltung hinweg, denn Glaube, der erzwungen ist, ist wertlos. Glaube, also wenigstens so eine glaubende Offenheit, dass Jesus etwas tun könnte, das ist ausschlaggebend. Quasi so ein Funken Hoffnung. Und so hört sich das für mich auch an, wenn es dann heißt, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Die waren wahrscheinlich völlig verzweifelt und haben sich gesagt, ja komm, jetzt ist auch egal, dann können wir es ja mal probieren, vielleicht passiert ja was. Glaube und Unglaube, das ist genau der Punkt, auf den Markus hier hinaus will mit diesem Bericht. In der Bibel steht ja nichts einfach so, ne? Steht ja nichts einfach, naja, wir wollen ja mal komplett erzählen, was so um Jesus rum passiert ist. Wenn Markus hier davon erzählt, und die anderen erzählen ja auch davon, die anderen Evangelisten, dass Jesus dort abgelehnt wird in seinem Heimatort, dann will er damit was ausdrücken. Markus erzählt im 4. Kapitel seines Buches davon, dass Jesus viel predigt, dass Jesus die Menschen lehrt und sie ermahnt, dem, was er da sagt, Glauben zu schenken. Und dann kommt es zu Sturmstillung auf dem See. Und er fragt seine Jünger, habt ihr noch immer so wenig, oder warum habt ihr solche Angst, habt ihr immer noch keinen Glauben? Nochmal so eine Randbemerkung, das ist auch so ein zentrales Motiv bei Markus, die Unverständlichkeit der Jünger. Na, sie sind mit Jesus unterwegs, sie erleben, was er macht und trotzdem, habt ihr noch immer keinen Glauben, fragt er sie. Ja, ich finde das ziemlich ermutigend, dass Markus das immer wieder so mit einfließen lässt und betont, weil Jesus sie ja trotzdem liebt, weil er sie ruft, aussendet, weil er sie für sein Reich gebraucht. Und das lässt ja Schlüsse darüber zu, wie Jesus auch uns trotz unserer Unzulänglichkeiten sieht. Das nur am Rande. Also die Sturmstillung. Und was dann folgt, wovon von Markus berichtet, das sind verschiedenste Wunder. Ein Besessener wird von bösen Geistern befreit, eine Frau von einer langwierigen Krankheit geheilt und es wird sogar ein Mädchen vom Tod auferweckt. Und fast immer wird betont, dass der Glaube, das Vertrauen auf Jesus maßgeblich für sein Handeln war. Und dann kommt Jesus nach Nazareth. Ja, und dort, ausgerechnet dort, glauben die Menschen nicht an ihn. Und das ist ja ein schroffer Gegensatz zwischen dem, was vorher passiert ist und dem, was in Nazareth passiert. Und das ist ein Kontrast, den Markus hier zeigt. Ja, also in diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Glaubens nochmal deutlicher. Also man könnte fast sagen, diesen Positivbeispielen folgt Negativbeispielen. Und jetzt soll es ja nicht nur darum gehen, zu überlegen, was die Menschen da in Nazareth geglaubt haben oder wie sie in Jesus reagiert haben. Ich will nochmal auf diesen Begriff des Glaubens eingehen, weil der für mich eine spannende Frage aufwirft. Und zwar, kann man etwas dafür tun zu glauben? Ist Glauben nicht immer vom Heiligen Geist bewirkt? Ja, und ist es damit für Menschen gar nicht steuerbar, was oder wie viel er glaubt? Ja, zum Beispiel wird in 1. Korinther 12, Vers 9, da wird ein besonderes Maß an Glaube als Geistesgabe aufgezählt. Oder 1. Korinther 2, wo es darum geht, dass Gott nur durch den Heiligen Geist erkannt werden kann. Und es kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Auch wieder 1. Korinther 12. Also die Frage, kann man etwas dafür tun, zu glauben? Bei Jesus war der Glaube ein Sich-Einlassen auf ihn und das, was er zu geben hat. Ja, Jesus als Jude steht natürlich in einer alttestamentlichen Tradition und dort bedeutet es, Glauben bedeutet, Gott für absolut treu zu halten und sich nicht auf Menschen, sondern halt eben auf Gott zu verlassen. Glauben bedeutet aber nicht nur, Gott für treu zu halten, sondern bedeutet auch, Gottes Geboten zu glauben, also sich Gottes Geboten unterzuordnen. Glaube ist also gleichzeitig Ehrfurcht vor Gott, Gehorsam und Vertrauen auf Gott. Und auch im Neuen Testament, im griechischen Pistis, ja, das häufigste Wort für Glaube, das hat nicht nur etwas damit zu tun, ich halte etwas für wahr, ne, ich glaube, dass etwas wahr ist, sondern Glaube ist das, was Vertrauen hervorruft. Und dieses Wort, dieses griechische Wort bedeutet auch das Vertrauen, das man ausübt. Also sozusagen, ne, das Vertrauen, was man tut. Also das Wort für Glaube und Vertrauen ist da das Gleiche. Und auch im Neuen Testament ist das der Glaube, der zentrale Begriff für das Verhältnis zu Gott. Also es ist nicht nur was, hier ich als Mensch glaube irgendwas, sondern das Verhältnis Gott-Mensch wird dadurch beschrieben durch Glauben. Und es geht da auch im Neuen Testament darum, sich Jesus zu unterstellen im Glauben. Also auch wenn der Heilige Geist der ist, der Glauben bewirkt, dann komme ich nicht darum, dass Glauben etwas ist, was nicht nur irgendwie ganz passiv passiert und was irgendwie einfach so passiert, sondern dass es etwas ist oder auch etwas damit zu tun hat, wie ich Vertrauen übe und wie ich mich auf Jesus einlasse. Aber Glaube ist niemals eine menschliche Leistung. Also das ist nie etwas, was ich selber irgendwie machen kann, sondern Glaube ist halt eben dieses Vertrauen in die grenzenlose Güte Gottes. Kleiner Ausflug rund um diesen Begriff Glaube. Und was könnte jetzt diese Begebenheit in Nazareth mit unserem Glauben zu tun haben? Vielleicht kennen das einige. Ich bin sicher, einige von euch kennen das. Wahrscheinlich kennen es die meisten. Ja, wenn man Kindern im Kindergottesdienst oder in der Kinderstunde eine Geschichte aus der Bibel erzählt, dann gibt es eigentlich immer Kinder, die beim ersten Satz sagen, kenne ich schon. Ja, ganz genau. Ja. Und vielleicht geht es uns auch oft so, dass wir einen Bibeltext lesen, dass wir eine Predigt hören oder einen Vortrag hören zu einem bestimmten Thema und denken, naja, kenne ich schon. Da habe ich selber schon drüber gelesen und mehrere Predigten zugehört. Das kenne ich schon. Ja, bei den Kindern in der Kinderstunde, da stellt sich dann oft heraus, ja, so ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie das richtig, wie die Geschichte dann war. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, für uns darauf zu achten, nicht so zu einer Heimatstadt zu werden. Ich sage das mal so, ne? Wie die Heimatstadt dachte, ja, das ist doch dieser Jesus, der Sohn vom Zimmermann, ne? Den kennen wir doch, wir kennen seine ganze Familie. Und das ist ratsam für uns, uns halt eben nicht einzubilden. Ja? Wir würden in unserer persönlichen Prägung, in unserer Erfahrung, in unserer Theologie schon alles über Jesus wissen. Sondern uns bewusst von ihm überraschen zu lassen. Uns darauf einzulassen, ihn auch immer wieder neu zu entdecken. Ein kleiner praktischer Tipp, ich finde es spannend, mal ein Buch aus der Bibel oder gerade im Evangelium mal so zu lesen, als wenn ich noch nie was von Jesus gehört hatte. Ich finde gerade Markus, der eignet sich da ziemlich zu, weil der am Anfang so ein Geheimnis drauf macht. Wer ist denn jetzt dieser Jesus, der daherkommt? Also einfach mal so zu lesen, als hätte ich noch nie was von Jesus gehört. Dann finde ich es wichtig, darüber nachzudenken, inwiefern wir, wenn wir Christen sind, auch in dieser Gefahr stehen, Jesus nicht zu glauben. In dem einen oder anderen Punkt vielleicht nur. Ja, das lappt jetzt dann fast so ein bisschen in den praktischen Atheismus, also so dieses, ja, es mag Gott geben, ich weiß, dass es Jesus gibt, dass er der Messias ist, aber wenn ich so lebe, als wenn es ihn nicht gäbe. Vielleicht in dem einen oder anderen Punkt. Ja? Also ich habe ja vorhin gesagt, stellt euch vor, Jesus würde hier in die Gemeinde kommen. Wir würden ja nicht in Frage stellen, was er sagt. Ja, nicht damit, wie ich an ihn glaube, aber vielleicht damit, wie ich lebe. Ja, wie sieht es aus mit meiner Barmherzigkeit, mit meiner Nächstenliebe? Wie sieht es aus mit meinem Vertrauen auf Jesus? Zum Beispiel, wenn es heißt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Bis zu welchem Punkt kann ich darauf vertrauen? Im Glauben und Vertrauen kann man, ich würde eigentlich sagen, wird man an seine Grenzen kommen. Ja, es gibt genügend Situationen, in denen man sich fragen kann, ob Gott das jetzt noch in Ordnung bringen wird. Genügend Situationen, die völlig unverständlich für uns sind, warum die so passieren müssen. Und auch genügend Situationen, die unseren Glauben in Frage stellen. Und ich zitiere ein paar Sachen, also Situationen, die unseren Glauben in Frage stellen können. Zum Beispiel, wenn ich schon wieder in meine Lieblingssündenfallen getreten bin und mich frage, ob Gott mir immer noch gnädig ist. Oder wenn auf meinen Bitten um eine Antwort ich nichts anderes empfange als die Aufforderung, Gottes Schweigen weiter zu ertragen. Oder wenn ich verzweifle an der Gespaltenheit der Christenheit, der Rechthaberei und Unversöhnlichkeit auf allen Seiten. Und wenn ich sprachlos bin angesichts des Leids, das Kriege, Terror und Unterdrückung weltweit hervorrufen. Kleiner Auszug aus einem Text von Michael Diener zur Jahreslosung. Und da wir jetzt schon bei der Jahreslosung gelandet sind, ich finde die ja sehr ermutigend. Also, ich finde sie so ermutigend, weil uns manchmal vielleicht gar nichts anderes bleibt, als zu rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ne? Markus 9, 24. In dieser Begebenheit, wo der Vers herkommt, geht es ja darum, da kommt ein Vater mit seinem Sohn zu Jesus und bittet ihn, den Sohn zu heilen oder zu befreien. Und er sagt, wenn du es kannst, Jesus. Und Jesus antwortet und sagt ja sinngemäß, ja, was heißt, wenn du es kannst? Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und daraufhin schreit der Mann ja diesen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das empfinde ich so als so ein verzweifeltes Festklammern am Glauben. Ja, was dieser Satz bedeutet für mich so viel wie, ich kann nicht aus meinem Inneren bis ins Letzte glauben und vertrauen. Aber das will ich ja eigentlich. Jesus, hilf mir dabei, schaffe du so einen festen Glauben in mir. Und Jesus handelt. Jesus macht den Sohn von diesem Mann gesund. Und das finde ich halt eben so sehr ermutigend und hoffnungsvoll, dass Jesus dem Mann diese Bitte nach Hilf meinem Unglauben durchgehen lässt. Dass seine Zuwendung nicht von der Größe des Glaubens abhängt. Das war unser unauffälliges Zeichen. Ich wünsche uns, dass wir uns dazu ermutigen lassen, uns auf Jesus einzulassen. Immer wieder auch neu einzulassen. Und egal, ob unser Glaube uns nun stark vorkommt und wir fest mit der Treue von Jesus rechnen oder ob wir uns im Glauben schwach fühlen und auch gar nichts anderes machen können, als ihm das so bittend hinzulegen. Zum Schluss ein Vers, Johannes 14, Vers 26. Jesus Christus spricht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, ich will dir Danke sagen für deine Liebe. Ich möchte dir Danke sagen für dein Interesse, das du an uns hast, das du an einer ehrlichen und an einer freien Beziehung mit uns hast. Danke, dass du uns befreist, dass du uns befreien willst. Und ich möchte dir Danke sagen für Berichte aus aller Welt, die wir hören, wo wir davon hören, dass du eingreifst, dass du Wunder tust. Und danke auch für die Berichte, die wir in der Bibel darüber haben, ja, über deine Zuwendung. Danke, dass wir auch mit unseren Zweifeln, dass wir mit unserem Glauben, auch wenn er nicht maßlos riesig ist, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Und ich möchte dich auf der anderen Seite bitten, dass du uns vor Überheblichkeit bewahrst, dass du uns dafür vorbewahrst, dass wir uns etwas einbilden auf unsere Theologie, auf unsere Prägung, auf ja, das, was wir meinen zu wissen, über dich zu wissen oder über dich auch besser zu wissen. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, immer wieder zu dir zu kommen, dass wir immer wieder offen zu dir kommen, dass wir immer wieder staunend zu dir kommen und dass wir immer wieder auch kennenlernend zu dir kommen. Jesus, wohin sonst außer zu dir sollten wir gehen? Amen.